Wie das schon meine Vorredner gesagt haben, die Prostata war wirklich ein absolutes Dornröschenorgan vor einigen Jahren. Das hat sich radikal geändert, nicht nur in der Bildgebung, sondern eben auch in der Therapie. Und ich glaube, dass hier in Zukunft auch noch ganz, ganz große weitere neue Dinge passieren werden. Das Thema, das heute dritter Punkt auf der Tagesordnung ist, ist die Prostata-Arterienembolisation. Es geht hier um ein ganz anderes Patientengut, nämlich um die benigne Prostata-Hyperplasie. Und das betrifft, wie Sie alle wissen, ganz, ganz, ganz viele Männer. In Österreich sind das ungefähr 330.000 Männer. Das bedeutet, jeder zweite Mann über 50 Jahren und 70% der 70-jährigen Männer. Also es ist wirklich ein absolut relevantes Problem. Patienten, die dieses Problem haben, leiden unter den sogenannten Symptomen des unteren Harntraktes, abgekürzt auch LUTS, Lower Urinary Tract Symptoms. Und das ist ein extrem breiter Symptomenkomplex. Es ist, handelt sich um Startschwierigkeiten beim Urinieren, häufiges aufs Klo gehen in der Nacht, sehr häufiger Harndrang, es ist eine Drangsymptomatik, es ist ein schwacher, unterbrochener Harnstrahl, Resthandgefühl, Harnträufelt, verlängerte Miktion. Es können einzelne Symptome auftreten, es können alle Symptome auftreten, es ist extrem unterschiedlich. Wie Sie sich vorstellen können, leidet die Lebensqualität von diesen Männern wirklich ganz, ganz massiv und im allerschlimmsten Fall ist die Anlage eines Dauerkatheters notwendig. Abklärungen für diese Prostata-Hyperplasie gibt es sehr viele und die braucht es auch. Da gibt es den Uroflow, Urothorozystoskopie, verschiedene Bildgebungsmethoden, digital-rektale Untersuchung. Ich will Sie damit nicht langweilen, das ist wie gesagt ein sehr urologisches Thema, vor allem auch die Diagnostik. Das Fazit ist, eine adäquate urologische Abklärung ist unerlässlich und das wiederum bedarf einer großen klinischen Erfahrung des behandelnden Urologen und das ist definitiv eine urologische Domäne. Vielleicht ganz kurz zum typischen Krankheitsverlauf, wie schon vorher angekündigt. Der Verlauf variiert sehr, sehr stark. Es treten oft schon sehr früh, das kann auch schon in den 40. oder 50. Lebensjahren sein, die ersten Beschwerden auf. Der Patient geht dann erstmal zum Urologen. In den meisten Fällen ist hier noch nichts zu tun, das sogenannte Watchful Waiting wird hier angewandt. Dann werden die Symptome etwas mehr. Der Patient wird dann medikamentös behandelt. Da gibt es wirklich ganz, ganz exzellente Medikamente. Auch da hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz viel getan. Das heißt, die Symptome gehen wieder zurück, der Patient ist wieder symptomfrei und nach einiger Zeit können diese Medikamente nicht mehr so gut wirken. Die Prostata wächst eben weiter und die Symptome werden wieder mehr. Und dann ist eben der Punkt, wo es zu einer chirurgischen Behandlung kommt, weil die Symptome eben refraktär sind oder weil es auch zu Komplikationen gekommen ist. Und die klassische chirurgische Behandlung ist dann die transurethrale Prostata-Resektion, wodurch die Harnröhre, die Prostata mit verschiedenen Methoden im Prinzip ausgeschält wird, sodass dieser Harn wieder durch die vergrößerte Prostata normal abgegeben werden kann. Auch hier wieder ein hochurologisches Thema. Es gibt einerseits, wie gesagt, die medikamentöse Therapie. Da gibt es eine wirklich ganz, ganz große Latte an zum Teil ganz, ganz exzellent funktionierenden Medikamenten. Das ist eine symptomatische Therapie und die Indikation ist im Prinzip abhängig von den Beschwerden der Patienten und auch von der Präferenz des Patienten. Auf der anderen Seite haben wir die chirurgische Behandlung, die ist vor allem dann, tritt sie auf den Plan, wenn es zu rezidivierendem Harnverhalt kommt, das heißt, dieser Patient kann dann überhaupt nicht mehr auf die Toilette gehen, das wird im Akutfall mit einem Harnkatheter behoben, aber wenn das mehrfach auftritt, ist das definitiv eine Indikation zur chirurgischen Behandlung. Oder eben es kommt zu rezidiven Harnwegsinfekten oder auch im schlimmsten Fall zu einer Niereninsuffizienz, eben durch diese benigne Prostata-Hyperplasie, durch den Harnverhalt, durch den Rückstau bis in die Nieren. Auch die Patienten, die medikamentös schon länger behandelt sind, gibt es auch eine Patientengruppe, die ein unzureichendes Ansprechen auf die Medikamente haben und auch die Präferenz des Patienten. Es gibt einfach Patienten, die wollen dieses Problem beseitigt haben, die wollen operiert werden und die wollen, dass das von einem Tag am anderen erledigt ist. Wie gesagt, es gibt die medikamentöse Therapie, es gibt die vielfachen chirurgischen Therapieoptionen. Die Frage ist jetzt, ob es eben hier eine minimalinvasive Alternative dazu gibt. Und da ist eben diese Prostata-Arterienembolisation seit einigen Jahren in Anwendung. Die medikamentöse Therapie ist nicht immer erfolgreich oder bereits ausgereizt. Die operative Therapie ist nicht immer möglich, sie ist oft auch nicht sinnvoll. Es handelt sich auch oft um sehr alte Patienten, wo auch eine Operation einfach nicht mehr möglich ist. Ein großes Thema, vor allem bei dieser Geschichte, ist schon auch der Patientenwunsch. Diese transurethrale Prostata-Resektion hat einige sehr unangenehme Nebenwirkungen, wie zum Beispiel, es kann zu sexuellen Funktionsstörungen kommen, aber es kann auch, oder es kommt in der Regel eigentlich zu einer retrograden Ejakulation. Und das wollen einfach einige Patienten definitiv nicht haben und deswegen wird von vielen Patienten diese Therapiealternative abgelehnt und natürlich gibt es auch Kontraindikationen. Die Postadaternembolisation ist ungefähr seit 2009 in sehr wenigen Zentren weltweit in Anwendung und seit 2014 führen wir das im AKH an der Medizinischen Universität Wien durch. Die erste Publikation durch die Pioniere der Methode ist aus dem Jahr 2010 und 2011. Das ist einerseits aus Sao Paulo der Francisco Cannevale und aus Lissabon der Herr Pisco. Die haben das im Prinzip entdeckt, das Ganze, haben das entwickelt, diese Methode, und haben sie eben auch sehr intensiv weiterentwickelt und auch viel zu diesem Thema publiziert. Was braucht man jetzt, um das durchzuführen? Das wirklich ganz, ganz Entscheidende ist eine ganz exzellente interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen der Urologie und der interventionellen Radiologie. Das ist sicherlich nichts, was ein interventioneller Radiologe alleine anbieten kann. Das muss immer Hand in Hand mit einem Urologen funktionieren. Was macht der Urologe oder die Urologin? Durch die Urologie wird die Indikation gestellt und ganz wichtig, der Patient wird vor und nach dem Eingriff betreut. Und das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig. Der interventionelle Radiologe führt eine CT-Angiografie der Beckenarterien vor dem Eingriff durch. Das ist ganz wichtig für die Planung des Eingriffs. Er entscheidet, ob die Embolisation technisch möglich und sinnvoll ist. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und natürlich wird der Eingriff dann durch die interventionelle Radiologie durchgeführt. Die technischen Voraussetzungen sind hoch, aber jetzt nicht unerfüllbar. Ein ganz wichtiger Punkt ist, man braucht eine absolut hochwertige High-End Angiografieeinheit der letzten Generation. Warum? Die Strukturen da unten bei der Prostata, die Gefäße sind winzig klein, man muss das wirklich gut sehen können und im Optimalfall hat man eine Angiografieeinheit, die eine Rotation durchführen kann, wo dieser C-Bogen um den Patienten herum rotiert und man kann, das zeige ich Ihnen gleich danach, Bilder produzieren wie nach einer Computertomographie, um wirklich ganz, ganz sicher zu sein, dass dieser Mikrokatheter, mit dem man die Prostata embolisiert, die zuführenden Gefäße verschließt, dass der wirklich bei der Prostata ist und nicht zum Beispiel bei der Harnblase oder beim Rektum. Man braucht ein gut geschultes Team in der Angiografie und man braucht hochwertiges Material, verschiedene Katheter, Mikrodrähte und Partikelchen, das sind diese kleinen Kugeln, die Sie hier sehen können, mit denen eben der Blutfluss in der Prostata gestoppt wird. Ganz, ganz kurz nur ein Slide, ein Step-by-Step-Approach, wie das Ganze funktioniert. Der Patient kriegt vom Urologen vor dem Eingriff einen Harnkatheter. Das ist deswegen ganz wichtig, weil dieser Ballon von dem Harnkatheter, der in der Blase liegt, der wird mit Kontrastmittel gefüllt. Und das ist für mich, wenn ich diesen Eingriff durchführe, eine ganz wichtige Markierung, wo ist die Blase und wo ist entsprechend die Prostata, sodass ich mich anatomisch gut orientieren kann. Der Patient bekommt in einer Leiste eine lokale Betäubung. Hier wird in die Arterie in der Leiste eine Schleuse eingelegt. Das ist ein dünnes Plastikschläuchlein. Und danach werden die inneren Beckenarterien auf der gegenüberliegenden Seite sondiert. Es wird eine Angiografie durchgeführt, das heißt Kontrastmittel gespritzt, dann kann man die Arterien darstellen. Und mit einem sehr dünnen, feinen Mikrokatheter und einem Mikrodraht wird nun die Prostataarterie, das heißt, das ist die Arterie, die für die arterielle Versorgung der Prostata zuständig ist, die wird sondiert. Und wenn man sich ganz, ganz sicher ist, dass man am richtigen Platz ist, werden ganz langsam diese kleinen Partikelchen dort injiziert, bis kein Blut mehr über dieses Gefäß in die Prostata fließt. Die Schleuse wird zurückgezogen, die Prozedur wird ohne einer weiteren Punktion auf der anderen Seite wiederholt. Zum Abschluss wird die Leistenarterie verschlossen und der Eingriff ist erledigt. Dauert ungefähr, je nachdem wie oft man das schon getan hat und wie gut man das kann, zwischen einer Stunde und zwei bis maximal zweieinhalb Stunden. Hier ein Beispiel von einem 85-jährigen Patienten, ein wirklich taufrischer Patient mit einer jungen Freundin, hatte bereits einen akuten Harnverhalt und hat einen Dauerkatheter in situ gehabt. Und hier ist die CT-Angiografie vor der Prostata-Arterien-Embolisation. Das sieht man sehr schön, die Arterien, die ins kleine Becken führen. Und diese Struktur, die jetzt hier auftaucht, hierbei handelt es sich um die Prostata. Anhand von diesem CT-Datensatz kann ich meine Intervention planen. Hier sehen Sie jetzt schon eine Angiografie, wo die inneren Beckenarterien dargestellt werden. Diese Kugel hier, die Sie sehen, ist der Harnkatheter. Und hier sehen Sie jetzt schon den Mikrokatheter selektiv in der Prostataarterie und diese Struktur, die sich jetzt hier dunkel anfärbt, das entspricht dieser vergrößerten Prostata und hier werde ich jetzt gleich meine Partikel injizieren, um die Prostata zu embolisieren. Hier ist ein Bild, wie ich es bekomme, wenn ich eine sogenannte Rotationsangiografie durchführe, was ich Ihnen vorgesagt habe. Hier sieht man auch hier sehr schön die Prostata. Das heißt, hier ist noch einmal eine Verifikation, dass ich wirklich mit meinem Katheter bei der Prostata bin und dort entsprechend sicher meine Embolisation durchführen kann. Wie schaut das Ganze nach der Embolisation aus? Sie sehen, dass das Prostatagewebe sich nicht mehr anfärbt und entsprechend ist der Eingriff erfolgreich gewesen. Das Ganze noch auf der linken Seite, auch hier vor der Embolisation sehen Sie hier die Prostata mit Kontrastmittel markiert. Nach der Embolisation ist das hier nicht mehr abzugrenzen. Der Patient ist am nächsten Tag entlassen worden und nach einigen Tagen konnte auch dieser Katheter entfernt werden und dieser Patient braucht jetzt keinen Katheter mehr, was natürlich eine massive Steigerung der Lebensqualität bedeutet. Was sind die Schwierigkeiten dieses Eingriffs? Schwierig ist sicherlich, dass es sich um eine anatomisch sehr komplexe Region handelt. Das ist eine sehr schwierige Gefäßanatomie in diesem Bereich und die Gefäße sind in der Regel winzig klein. Zusätzlich sind sie oft atherosklerotisch verkalkt, verengt oder verschlossen. Das heißt, technisch kann es sehr schwierig und fordernd sein, mit diesem Mikrokatheter bis zur Prostata vorzudringen. Deswegen braucht man ein exzellentes Material und auch eine ganz exzellente Angiografieeinheit. Potenzielle Gefahren, und das ist schon etwas, wovor man, wenn man das beginnt durchzuführen, diese Methode, sage ich einmal, ein bisschen Angst hat, Fehlembolisation von Blase, Rektum oder Penis, das ist natürlich etwas, was man absolut vermeiden will. Ich kann Ihnen aber sagen, dass bei den jetzt schon fast 50 Patienten, die wir seit 2014 behandelt haben, das nie aufgetreten ist und auch international in der Literatur sind die Komplikationsraten extremst gering. Das heißt, gerade diese Komplikationen sind eigentlich nur anekdotisch berichtet und wirklich ganz, ganz, ganz selten. Ganz wichtig ist eine hohe Expertise, eine interventionell radiologisch hohe Expertise und optimale technische Voraussetzungen, um das durchzuführen. Die Patienten, die wir behandelt haben, sind ein sehr breites Spektrum. Wir haben zum Teil sehr alte Patienten behandelt, zum Teil aber auch sehr junge Patienten. Mein jüngster Patient war 43 Jahre. Das ist ein Patient, der ist 52 Jahre, hat eine sehr große Prostata, Sie können sie hier sehen, und hat eine massive Symptomatik einer benignen Prostatahyperplasie, muss vor allem ganz, ganz oft in der Nacht aufs Klo gehen, was auch einfach für das Zusammenleben und das Eheleben sehr schwierig sein kann. Und er hat einen stark reduzierten Harnstall, das dauert fürchterlich lang und auch Harnträufeln nach dem Harnlassen. Auch da ganz kurz nur einzelne Bilder. Diagnostische Angiografie der linken inneren Beckenarterie. Sie sehen die Prostata gut demarkiert vor der Embolisation und hier nach der Embolisation können Sie das Gewebe nicht mehr sehen. Auch dieser Eingriff war komplikationslos. Der Patient ist am nächsten Tag nach Hause gegangen und nach einem Monat war dieser Patient vollkommen beschwerdefrei. Ganz, ganz kurz nur, wie funktioniert das Ganze eigentlich? Es gibt im Prinzip bei einer Embolisation zwei Komponenten. Das eine ist die statische Komponente. Durch diesen Verschluss der Blutgefäße kommt es zu einer Ischämie, das heißt zu einem Sauerstoffmangel in der Prostata, in den Zellen der Prostata. Es kommt zu einer Nekrose, zu einem Absterben von Zellen und Absterben vom Prostatagewebe. Es bildet sich fibrotisches Gewebe und dadurch schrumpft die Prostata. Diese Schrumpfung kann ganz massiv sein. Das geht zwar nicht von einem Tag am anderen, aber diese Prostata kann 50% ihres Volumens verlieren. Das Zweite, was passiert, ist, dass gewisse hormonelle Dinge gehen in der Prostata vor. Das heißt, es kommt zu einer sekundären Inhibition von einem Wachstum der Prostata. Und das Zweite, was passiert, eine dynamische Komponente, es werden die sogenannten Alpha-1-Rezeptoren vermindert ausgebildet, sodass es zu einem reduzierten neuromuskulären Tonus der Prostata kommt, was eben auch funktionell zu einem besseren Ergebnis führt. Zum Abschluss noch Daten aus der Literatur. Das ist eine prospektive Arbeit, Vergleich. Transurethrale Prostata-Resektion, das heißt das chirurgische Verfahren versus der Prostata-Embolisation. Ich will Sie hier nicht mit den genauen Ergebnissen langweilen, was ich Ihnen nur zeigen will, dass diese zwei Methoden absolut gleichwertig sind. Die rote Kurve ist die transurethrale Prostata-Resektion, die blaue Kurve ist die Prostata-Arterien-Embolisation. Ganz klar, am Anfang funktioniert natürlich die transurethrale Prostata-Resektion besser, weil das ausgeschält ist und der Harn kann sofort wieder rinnen. Bei der Prostata-Arterien-Embolisation, das dauert natürlich. Aber nach 3, 6, spätestens 12 Monaten sehen Sie, dass diese zwei Kurven sich angleichen und auf einem gleichen Niveau verlaufen. Das heißt, hier ist die Lebensqualität und auch der Prostata-Symptomen-Score vollkommen gleichwertig und das gilt auch für die anderen Faktoren, die in dieser Arbeit angeschaut wurden. Hier eine größere Arbeit, die 630 Patienten über einen Zeitraum von bis zu 6 Jahren nachverfolgt hat und auch hier schließen die Autoren, dass die Methode sicher ist, dass es zu keiner Inkontinenz gekommen ist, zu keiner sexuellen Dysfunktion und dass Erfolgsraten auch nach bis zu 6 Jahren von bis zu 81% zu beobachten waren. Ganz kurz meine Zusammenfassung. Die Postoder-Deanimalisation ist ein minimalinvasiver Eingriff. Sie sind lokale Betäubung möglich. Theoretisch wäre dieser Eingriff auch ambulant möglich. Sie ist indiziert bei Patienten mit einer kleinen Postoda, aber auch bei Patienten mit einer großen Postoda. Die Symptome dieser benignen Postoda-Hyperplasie gehen nicht immer einher mit der Postoda-Größe. Es gibt Patienten, die haben eine sehr kleine Postoda, haben eine massive Symptomatik. Es gibt Patienten, die haben eine 120 Milliliter große Postoda, haben so gut wie keine Symptomatik. Es gibt keine Nebenwirkung wie eine retrograde Ejakulation. Es gibt keine Impotenz nach dieser Methode. Und insgesamt sind die Komplikationsraten extrem gering und die absolute Mehrzahl der Komplikationen, die auftreten können, sind klinisch nicht relevant. Gefürchtete Fehlembolisationen, vor allem von Blase, Rektum und Penis, sind praktisch nicht vorhanden. Der Vorteil der Methode ist, dass auch Patienten in einem sehr schlechten klinischen Zustand behandelt werden können. Das ist definitiv keine Kontraindikation. Also auch herzkranke Patienten, sehr alte Patienten, antikoagulierte Patienten können sehr gut und schnell mit dieser Methode behandelt werden. Theoretisch, wenn die Postoda-Deanimalisation nicht funktioniert oder nach 5 oder 10 Jahren nicht mehr die gewünschte Wirkung hat, man kann jederzeit danach noch eine transurethrale Prostata-Resektion machen. Das heißt, der Urologe oder der interventionelle Radiologe verbaut sich den Weg überhaupt nicht. Sie können nach einer Deanimalisation alle Standardtherapien, die bisher angewandt sind, weiter anwenden. Und rein theoretisch können Sie den Patienten auch noch einmal embolisieren. Ich glaube definitiv, dass die Prostata-Deanimalisation ein neues, potentes und vor allem komplikationsarmes Tool ist zur Behandlung der benignen Prostata-Hyperplasie. Die Aufgabe von der interventionellen Radiologie wird sein, und das wird die Schwierigkeit, hier wirklich die Urologen an Bord zu holen. Ich arbeite sehr eng mit einem Urologen zusammen, das funktioniert exzellent. Aber das Wichtige ist einfach, dass die Urologen erkennen, dass das ein Tool ist, das man ihnen in die Hand gibt und das sie für ihre Patienten anwenden kann. Und ich denke, dass viele Patienten sehr, sehr dankbar werden, wenn sie die Möglichkeit dieser Behandlung bekommen. Danke.